Ja, ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu dürfen, um gemeinsam mit euch den Herrn zu suchen und von ihm zu lernen und ihn besser zu verstehen, ihn mehr zu verstehen. Ich möchte jeden auch begrüßen zu unserer nächsten Lehrveranstaltung über die Geistesgaben. Und wir befinden uns aktuell in der Predigtreihe über die Geistesgaben. Letzte Woche hatten wir eine Einführung, letzte Woche hat Olli eine Einleitung oder eine Einführung über die Geistesgaben gegeben. Und heute wollen wir uns die ersten zwei Geistesgaben anschauen. Wir wollen sie näher anschauen, wir wollen darüber sprechen, was sie bedeuten, was wir von ihnen lernen können. Und ich persönlich, ich freue mich sehr, dass wir als Gemeinde, dass wir dieses Thema Geistesgaben näher betrachten, dass wir das wirklich als Gemeinde sagen, hey, wir wollen mehr von den Geistesgaben lernen. Wir wollen nicht nur lernen von den Geistesgaben, sondern wir wollen uns auch ausstrecken danach. Wir wollen auch, dass die Geistesgaben sichtbar sind in unserer Gemeinde, dass die Geistesgaben sichtbar sind in unserer Mitte. Und Gott hat uns verheißen, dass er seiner Gemeinde Gaben geben möchte. Ich kann mich erinnern, es ist schon eine Weile her, aber ich weiß nicht, wie viele Jahre das genau sind, aber damals gab es eine Weissagung für unsere Gemeinde, dass eine Vitrine voller Gaben, voller geistlichen Gaben bereit ist für uns. Und wir müssen beten, dass diese Vitrine geöffnet wird. Wir müssen beten, dass diese Vitrine, dass Gott diese Vitrine aufmacht und seine Geistesgaben schenkt und seinen Geist schenkt. Und ich wünsche mir das, dass wir als Gemeinde so einen Hunger danach haben, nach den Geistesgaben, dass wir als Gemeinde so einen Hunger haben, uns auszustrecken danach, dass wir dann auch dafür beten, dass wir uns nicht zufrieden geben, wie wir aktuell sind, sondern dass wir sagen, hey, da gibt es mehr. Da gibt es mehr und danach wollen wir uns ausstrecken. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, was diese Geistesgaben im Allgemeinen bedeuten. Und wir haben uns auch verschiedene Mythen angeschaut über die Geistesgaben. Und zwei Mythen sind mir wirklich hängen geblieben. Und zwar, dass die Geistesgaben für alle Christen sind. Für alle die, wo Jesus nachfolgen, die sich wirklich bekehrt haben, die sich wirklich von der Sünde abgewandt haben, ihr Leben Jesus gegeben haben, sich getauft lassen haben und auch mit dem Geist erfüllt worden sind, dass diese Geistesgaben für jeden sind. Diese Geistesgaben sind nicht nur für irgendwelche Prediger oder für Pastoren oder für irgendwelche Heiligen, sondern diese Geistesgaben sind für uns als Nachfolger, für uns als Glieder des Leibes. Und der zweite Mythos, dass die Geistesgaben mit den Aposteln gestorben sind. Diese zwei sind mir so hängen geblieben letzte Woche, weil ich glaube, dass wir die Geistesgaben heute genauso brauchen wie die Apostel in der ersten Gemeinde. Wir befinden uns in dunklen Zeiten, wir befinden uns im Ende, wir befinden uns kurz vor dem Ende. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir voll Geistes sind, dass wir voll Geistes sind und dass wir die Gaben in unserer Mitte haben. Denn die Welt wird sich immer weiter verschlechtern, die Welt wird immer dunkler und immer schlimmer. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir Gläubigen erfüllt sind mit dem Geist, dass wir Gläubigen erfüllt sind und noch in den Geistesgaben wandeln. Wie ihr schon gelesen habt, werden wir heute über zwei Gaben sprechen. Und zwar werden wir einmal über das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis oder das Wort des Wissens sprechen. Und letzte Woche haben wir darüber geredet oder wir haben diese Geistesgaben in verschiedene Gruppen zugeordnet. Und zwar haben wir Gaben der Erkenntnis als eine Überordnung oder als eine Gruppe. Dort finden wir Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis oder Wort des Wissens und die Unterscheidung der Geister. Dann haben wir eine Gruppe mit Gaben der Macht, Heilung, Wunder und Glauben. Und dann haben wir Gaben der Inspiration, Prophetie, Zungenrede und Auslegung. Und heute Abend schauen wir uns das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis etwas genauer an, die zu der Gabe der Erkenntnis gehören sozusagen. Und wir möchten uns die Stelle anschauen in 1. Korinther 12, wo Paulus über die Geistesgaben spricht. Und unser Fokus wird heute Abend auf dem Vers 8 liegen, 1. Korinther 12, Vers 8. Wo Paulus über die ersten Geistesgaben spricht. Aber dass wir den Kontext ein bisschen besser verstehen, werde ich ab Vers 4 lesen. Aber Vers 8 ist unser grundlegender Vers oder unser Hauptvers. 1. Korinther 12, die Verse 4 bis 8. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch ist es derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Geist. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Und wir lesen mal Vers 8. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Und es sind die ersten zwei Gaben, die Paulus hier auflistet und anspricht. Und ich finde es sehr interessant, dass Paulus mit diesen zwei Gaben anfängt. Dass Paulus in diesem Korintherbrief mit diesen zwei Gaben anfängt. Wir müssen verstehen, dass jede Gabe unterschiedlich ist. Jede Gabe, die hier in 1. Korinther 12 erwähnt wird, ist unterschiedlich. Aber es ist derselbe Geist dahinter. Hinter jeder Gabe, die zwar unterschiedlich ist, ist derselbe Geist. In Vers 4 lesen wir das. Das ist derselbe Geist. Es bestehen Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Und alle diese Gaben, die wir hier lesen oder die wir jetzt näher betrachten werden, die verfolgen dasselbe Ziel, nämlich zum Nutzen für alle, nämlich zum Nutzen für die Gemeinde, zur Erbauung der Gemeinde, zum Dienst an den Nächsten. Und die Gaben des Geistes, die sind nicht einfach nur irgend so ein Abzeichen, was sie uns verdienen können, und sagen, ja, jetzt habe ich die Geistesgabe, jetzt habe ich das Wort der Erkenntnis empfangen, jetzt habe ich die Geistesgabe der Prophetie empfangen und jetzt ist alles gut und jetzt kann ich mich ausruhen. Nein, die Geistesgaben werden uns geschenkt, damit wir der Gemeinde dienen, damit wir den Gläubigen damit dienen, damit wir einander erbauen können. Also die Geistesgaben sind nicht nur für uns alleine, sondern die Geistesgaben haben alle dasselbe Ziel, dass wir damit durch die Kraft des Heiligen Geistes die Gemeinde erbauen. Sie sind uns gegeben zum Dienst, damit wir in der Gemeinde dienen. Wenn wir uns diesen Vers etwas näher anschauen, wenn wir uns die zwei Worte Weisheit und Erkenntnis im Urtext etwas genauer anschauen, dann sehen wir einmal, für das Wort Weisheit wird Sophia verwendet. Das griechische Wort Sophia wird für Weisheit verwendet und ist abgeleitet von der griechischen Wurzel Sophos, was Weise bedeutet. Und es beschreibt im Neuen Testament die Weisheit, die von Gott stammt. Und die Weisheit, die von Gott stammt, die wird oft der menschlichen Weisheit gegenübergestellt. Die menschliche Weisheit, die ist begrenzt. Die menschliche Weisheit, die wir besitzen, die ist begrenzt. Die ist nicht vollkommen, sie ist unvollkommen. Doch Gottes Weisheit ist vollkommen. Gottes Weisheit ist nicht begrenzt, sondern Gottes Weisheit ist unendlich. Und heutige Wörter stammen von diesem Wort Sophia ab. Zum Beispiel haben wir das heutige Wort Philosophie, was auch von dem Wort Weise oder Weisheit abstammt. In einem anderen Bibellexikon wird das Wort Sophia so benutzt, dass es die Kunst ist, die Weisheit zu benutzen. Also Sophia ist im Allgemeinen die Weisheit, die von Gott stammt, die übernatürlich ist. Aber sie kann auch verstanden werden als eine Kunst, die Weisheit richtig zu benutzen. Die Weisheit richtig auszunutzen. Das zweite Wort, was wir finden, ist das Wort für Erkenntnis. Und zwar ist das griechische Wort Gnosis. Und es ist abgeleitet vom griechischen Verb Gnosko, was sozusagen das Wissen oder Verstehen bedeutet. Im Neuen Testament bedeutet Gnosis Wissen, Verständnis oder Einsicht. Es wird auf der einen Seite für das allgemeine Wissen beschrieben, also das allgemeine Wissen, was ein Mensch besitzen kann, aber es wird auch verwendet, um geistliches Verständnis oder geistliches Wissen zu beschreiben. Und dieser Begriff, der kann eine tiefere, intimere Kenntnis Gottes und seines Willens sowie die Kenntnis der christlichen Lehre und Wahrheit bezeichnen. Ich sage den Satz nochmal. Der Begriff kann eine tiefere, intimere Kenntnis Gottes und seines Willens sowie die Kenntnis der christlichen Lehre und der Wahrheit bezeichnen. Und dieses Wissen, es wird durch eine persönliche Beziehung gewonnen. Dieses Wissen ist abhängig von der Beziehung. Und es ist interessant, wenn wir uns diese Wörter im Urtext anschauen, was die eigentlich wirklich bedeuten. Denn wir finden in der Bibel keine weiteren direkten Bibelstellen, die uns eine genaue Definition über diese Gaben geben. Wir finden nicht irgendwo, dass Paulus mehrmals darüber schreibt, wie zum Beispiel über die Zungenrede oder über die Prophetie, sondern erwähnt sie hier in 1. Korinther 12, dass es die Gabe, das Wort der Weisheit und das Wort der Kenntnis gibt. Aber es gibt keine klare Definition, wo wir sagen, okay, das ist 100% das, was damit gemeint ist. Deswegen müssen wir uns auch die Wörter im Urtext anschauen, um zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Und dass wir ein etwas besseres Verständnis bekommen, was diese Wörter für einen Stellenwert damals hatten, wollen wir uns die Stadt Korinth etwas näher anschauen. Denn Paulus schreibt über die Geistesgaben an die Korinther. Paulus schreibt, der Adressat des Korintherbriefs sind die Gläubigen in Korinth. Und Korinth war damals die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia. Und zur Zeit von Paulus hatte diese Stadt circa 100.000 Einwohner. Und diese Stadt, Korinth wurde aufgrund ihres Handelns auch die reiche Stadt genannt. Und zwar lag es darin, dass Korinth zwei sehr große Häfen besitzte, wo Menschen ihre Waren und ihre Güter hinliefern konnten. Es war wie so ein Umschlagspunkt, einmal auf dem Weg nach Europa und einmal auf dem Weg nach Asien. Also Korinth war eine Handelsstadt und aufgrund ihres Handels wurde sie auch die Reiche genannt. Und wir können uns vorstellen, dass viele Menschen nach Korinth gekommen sind. Also viele Menschen von verschiedenen Ländern sind nach Korinth gekommen, weil dort Reichtum war, weil dort vielleicht ein besseres Leben war. Doch in Korinth gab es auch verschiedene Mystenkulte. Es kamen verschiedene Richtungen rein. Auf der einen Seite hatten wir ägyptische Götter, auf der anderen Seite hatten wir griechische Götter, dann hatten wir römische Götter. Also Korinth war von allen verschiedenen Strömungen beeinflusst, weil die ganzen Menschen von aller Welt nach Korinth gekommen sind. Wir können es heutzutage vielleicht vergleichen mit so einer Riesenstadt wie, keine Ahnung, New York oder so, wo auch alle Menschen hinkommen von allen verschiedenen Richtungen. New York ist auch natürlich die Börse, wir wissen es. Aber Korinth war eine reiche Stadt. Aber Korinth war nicht nur deshalb bekannt, sondern Korinth war auch bekannt für den moralischen Abfall. Sie waren bekannt für den moralischen Abfall, denn sie besaßen den Tempel der Aphrodite. Und im Tempel der Aphrodite, dort wurden prostituelle Rituale durchgeführt. Also im Namen Gottes wurden dort Prostituierte im Tempel der Aphrodite sozusagen zur Verfügung gestellt, damit sie sich dort versündigen sozusagen. Also Korinth war eigentlich eine sehr, sehr unmoralische, eine sündhafte Stadt. Doch was für einen Stellenwert hatte Weisheit und Erkenntnis in Korinth? Die Menschen in Korinth, die wurden stark vom Gnostizismus geprägt. Also der Glaube in Korinth, der wurde stark vom Gnostizismus geprägt. Es war ein aufstrebender Glaube, eine aufstrebende Glaubensbewegung, eine Glaubensrichtung, die die Menschen in Korinth sehr beeinflusst und geprägt hat. Und dementsprechend wurde ihr Verständnis von Weisheit und Erkenntnis ebenfalls stark vom Gnostizismus geprägt. Und der Gnostizismus, der lehrt, dass die Erlösung nicht durch den Glauben oder Gnade kommt, sondern durch die Erkenntnis. Das gleiche Wort, was im Urtext verwendet wird für das Wort der Erkenntnis, durch Gnosis. Deswegen stammt diese Glaubensbewegung auch von dem Wort Gnosis ab, Gnostizismus, dass die Erlösung nicht durch den Glauben kommt, dass die Erlösung nicht durch die Gnade kommt, sondern durch das erlangte Wissen, was einer besitzt. Gnostizismus betont, dass Weisheit und Wissen der Schlüssel zur wahren Spiritualität ist. Gnostizismus betont, dass Weisheit und Wissen der Schlüssel ist zur wahren Geistlichkeit. Und deshalb taucht der Begriff Wissen und Erkenntnis auch so häufig in den Korintherbriefen auf. Denn Paulus möchte den Korinthern begegnen, denn zur damaligen Zeit spielten diese Begriffe eine sehr, sehr große Rolle. Allein in 1. Korinther Kapitel 1 bis 2 taucht das Wort Weisheit an 10 Stellen auf. In den ersten zwei Kapiteln taucht das Wort Weisheit an 10 verschiedenen Stellen auf. Beispiel 1. Korinther 1,17, 1,19, 1,20. Wir werden die Verse nicht alle betrachten, aber ihr könnt sie gerne zu Hause nachlesen, dass dort wirklich diese Weisheit immer wieder beschrieben wird. Und wir kennen die Verse, wo auch Paulus in 1. Korinther schreibt, dass Gott das Törichte der Welt erwählt hat, um die Weisen dieser Welt zu demütigen oder zunichte zu machen. Also es war ein sehr, sehr zentrales Thema in den Briefen von Paulus, weil es zur damaligen Zeit auch etwas sehr Verbreitetes war. Und die Korinther, die lehnten Paulus und das Evangelium von Jesus ab aufgrund ihrer eigenen Weisheit, aufgrund ihrer eigenen Verständnis oder Erkenntnis. Wir müssen verstehen, dass die Weisheit auch zur damaligen Zeit und auch heute in einem guten und in einem schlechten Sinn verwendet werden kann. Die Weisheit heute kann auch in einem guten und in einem schlechten Sinn verwendet werden. Wir haben einmal die Weisheit im bösen Sinne. Die böse Weisheit ist das rhetorische Geschick oder die Beredsamkeit und das natürliche Denken, um das Evangelium zu untergraben. Das ist Weisheit im bösen Sinne. Und ich glaube, viele von uns sind dem schon mal begegnet. Wenn wir mit Leuten auf der auf der Arbeitsstelle sprechen oder wenn wir mit Leuten in der Schule sprechen oder in der Uni sprechen, dann versuchen sie Argumente zu finden, weise Argumente zu finden, um das Evangelium zu untergraben. Gerade gestern hatte ich mit zwei Kommilitonen aus meinem Studium, hatten wir eine Diskussion in der Mittagspause und sie haben gesagt, ja, wie kannst du glauben, dass Gott wahr ist? Und die ganzen Forscher und die ganzen Wissenschaftler verleugnen doch eigentlich Gott. Und habe ich gesagt, ja, lest mal genau, was eigentlich die wahren Wissenschaftler sagen. Die meisten Wissenschaftler sagen, es muss etwas Höheres geben. Es muss eine höhere Kraft geben. Aber die Menschen versuchen, oder der Feind versucht, die Menschen zu blenden mit dieser bösen Weisheit, dass sie Argumente finden, um das Evangelium zu untermauern. Dann gibt es Weisheit im weltlichen Sinne. Das ist die Perspektive des ungläubigen Verstandes, der nichts vom Reich des Geistes weiß und die Idee des gekreuzigten Messias als absurd ansieht. Es gibt diese Weisheit, die sagen, ja, das, was ich sehe, das weiß ich, das, was ich sehe, das ist Wissen, das daran glaube ich, aber alles, was übernatürlich ist, was geistlich ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Und wie soll jemand am Kreuz gestorben sein und den Tod besiegt haben, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber die Weisheit kann auch in einem guten Sinne verwendet werden, nämlich die geistliche Weite hingegen bezieht sich in erster Linie auf die geheimnisvollen Absichten Gottes, durch die er sein Volk durch die Tore des Kreuzes erlöst. Das ist eine bekannte Stelle in 1. Korinther 2, die Vers 6 bis 9, die wollen wir kurz lesen. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht die der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Hier schreibt Paulus über die göttliche Weisheit. Dass diese Weisheit, dass die Menschen, die in dieser Welt leben, die Herrscher der Welt, die können diese Weisheit nicht verstehen. Denn wenn sie verstanden hätten, dann hätten sie auch Jesus nicht gekreuzigt. Das ist diese Weisheit, von der Paulus spricht. Wenn wir uns Weisheit und Erkenntnis etwas genauer anschauen, dann erkennen wir, dass es sehr ähnlich sein kann, dass diese Gabe, das Wort der Weisheit oder das Wort der Kenntnis sehr ähnlich sind und sie auch häufig miteinander agieren oder zusammen funktionieren. Doch wir müssen verstehen, dass es zwei unterschiedliche Gaben sind. So wie wir anfangs gelesen haben, gibt es unterschiedliche Gaben, aber es ist derselbe Geist dahinter. Die beiden Gaben sind sehr ähnlich und funktionieren zusammen. Deswegen betrachten wir auch heute Abend beide Gaben zusammen, weil sie sehr ähnlich oder Hand in Hand gehen eigentlich. Aber sie sind unterschiedlich. Und was wir verstehen müssen, ist, dass die Quelle aller Weisheit und die Quelle aller Erkenntnis und Wissen Gott ist. Sprüche 8, Vers 22 bis 23, da wird über die Weisheit beschrieben, also die Weisheit sozusagen beschreibt aus ihrer Ich-Perspektive, der Herr besäß mich am Anfang seines Weges, ehe er etwas machte, vor aller Zeit. Ich war eingesetzt von Ewigkeit her, vor dem Anfang an, von den Ursprüngen der Erde. Die Weisheit Gottes, die war von Anfang an da. Von Anfang an war die Weisheit Gottes da. Oder Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Stellen für die Erkenntnis des Wissen Gottes. Daniel 2, Vers 22. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Psalm 147, Vers 5. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich, sein Wissen ist unermesslich, seine Erkenntnis ist unermesslich. 1. Samuel 2, Vers 3, denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und von ihm werden die Taten gewogen. Also Gott ist die Quelle der absoluten Weisheit, Gott ist die Quelle der absoluten Erkenntnis, des absoluten Wissens. Wie wir gelesen haben, gibt der Geist Gottes uns ein Wort der Weisheit und Erkenntnis. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass es ein Wort ist. Er gibt uns ein Wort der Weisheit, er gibt uns ein Wort der Erkenntnis. Es sind nicht Worte, sondern es ist ein Wort der Erkenntnis, ein Wort der Weisheit. Und ein Wort, es ist eine kleine Menge von Gottes totaler Weisheit und Gottes totalem Wissen. Also wir müssen uns vorstellen, Gott besitzt alle Weisheit, Gott besitzt alles Wissen. Und wenn er uns diese Gabe gibt, dann gibt er uns ein Wort, also ein Stück, ein kleines Stück von seiner Weisheit, ein kleines Stück von seinem Wissen, von seiner Kenntnis. Gott ist die Quelle aller Weisheit und aller Kenntnis. Doch das Wort, das er uns geben möchte, ist eine kleine Menge von Gottes totaler Weisheit und Gottes totalem Wissen. Es ist ein Wort, das wir zu einer bestimmten Zeit und einem bestimmten Umstand benötigen, das vom Geist Gottes gesprochen wird. Denn wenn wir die Weisheit und die Erkenntnis alleine betrachten, dann sind Weisheit und Erkenntnis keine Geistesgaben an sich. Denn wir alle sind dazu aufgefordert, weise zu sein und nach Wissen zu forschen. Wir alle sind als Christen dazu aufgefordert, dass wir nach Weisheit suchen sollen, dass wir nach Erkenntnis, dass wir nach Wissen suchen sollen, indem wir die Bibel lesen, indem wir uns damit beschäftigen, was Gottes Wort sagt, was Gottes Wort uns lehrt. Wenn wir uns allein das Buch der Sprüche anschauen, können wir so viel lernen von Weisheit und Erkenntnis. Also wenn ich das Buch der Sprüche lese, dann nach gefühlt jedem dritten, vierten Vers denke ich mir, boah, ich lebe echt nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Da gibt es so viele Bibelstellen, die uns wirklich aufzeigen, wie man weise lebt, die uns wirklich aufzeigen, wie wir in Wissen und Erkenntnis leben können. Und es ist auch interessant, dass die Weisheit und auch die Erkenntnis, beides mit der Furcht Gottes anfängt. Aber das ist ein anderes Thema, das sollen wir uns nicht anschauen. Aber es ist interessant, denn auch in Sprüche steht, beides fängt mit der Furcht des Herrn an, mit der Ehrfurcht des Herrn. Also Weisheit und auch die Erkenntnis fängt mit der Furcht des Herrn an. Aber das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis, das sind Geistesgaben. Denn ein Wort ist ein Teil von Gottes kompletten Wissen zu einer bestimmten Zeit. Deshalb ist es wichtig, dass wir zwischen der allgemeinen Weisheit und Erkenntnis unterscheiden, die allen Christen zugänglich ist, und der Gabe der Äußerung von Weisheit und Erkenntnis. Also wir müssen unterscheiden zwischen der allgemeinen Weisheit und dem allgemeinen Wissen oder Erkenntnis und dieser Gabe der Äußerung von Weisheit und Erkenntnis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wir lesen in 1. Korinther 13, 8 bis 12 und in 1. Korinther 14, 6, dass die Erkenntnis auch mit anderen geistlichen Gaben erwähnt wird. In den Versen 8 bis 12 lesen wir von der Weissagung, lesen wir von der Zungenrede, und die Erkenntnis wird ebenfalls mit diesen zwei Geistesgaben in Verbindung gebracht. Oder in 14, Vers 6 lesen wir die Auflistung wieder von der Zungenrede, und auch dort wird die Erkenntnis wieder erwähnt. Und die Gaben, wie Prophetie und Zungenrede, die werden wir später nochmal anschauen oder die nächsten Wochen anschauen, aber die Gaben wie Prophetie und Zungenrede, die haben eine spontane, übernatürliche und eine offenbarende Natur. Und die Erkenntnis, auch die Weisheit, die lässt sich zu dieser Art von Gaben dazuzählen. Und eine weitere Stelle, die das belegt, ist 1. Korinther 13, Vers 2, wo die Erkenntnis wieder mit Prophetie und Zungenrede aufgelistet wird. Also wir sehen, dass dieses Wort der Erkenntnis und wir sehen, dass das Wort der Weisheit einer geistigen Natur entsprechen, einer übernatürlichen Natur entsprechen, einer offenbarenden Natur entsprechen. Doch was ist der Unterschied zwischen Weisheit und Erkenntnis? Wenn ich den Satz zusammenfassen würde, dann wäre es folgender: Weisheit ist richtungsweisend und Erkenntnis ist informativ. Weisheit ist direktiv und zeigt uns die Richtung an und sagt, wo es lang geht oder wie es lang geht. Und Erkenntnis ist informativ, es liefert uns Informationen, es ist die Grundlage. Weisheit ist richtungsweisend und Erkenntnis ist informativ. Und wir werden uns das jetzt genau anschauen, was das bedeutet. Wie eben angesprochen, Weisheit ist richtungsweisend. Eine Stelle, die wir im Alten Testament finden, ist Prediger 10, Vers 10, da steht: Wenn eine Axt stumpf ist und man die Klinge nicht schleift, so muss man umso mehr Kraft anwenden, aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Es ist ein sehr simples Beispiel, was hier verwendet wird. Jeder, der schon mal Holz gehackt hat, der weiß es. Wenn die Axt stumpf ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, das Holz zu spalten. Ich habe tatsächlich in meinem Leben nicht so häufig das Holz gespalten. Ich war vor 2, 3 Jahren war ich in Ungarn, habe ich meinem Papa über Weihnachten 2, 3 Tage lang Holz gespalten. Es war auch mit einer scharfen Axt war das sehr anstrengend. Aber mit einer stumpfen Axt ist es noch anstrengender. Mit einer stumpfen Axt ist es noch anstrengender. Und was macht die Weisheit hier? Die Weisheit zeigt auf, dass man diese Axt oder die Klinge schleifen muss, damit man es einfacher hat. Also zeigt die Weisheit auf, wie etwas erreicht werden kann. Die Weisheit zeigt auf, wie etwas erreicht werden kann. Sozusagen können wir zusammenfassen, dass die Weisheit das sogenannte Wie ist. Und jeder, der in der Schule war, der kennt die W-Fragen. Ich meine, jetzt kein Deutschunterricht, aber Weisheit ist das sogenannte Wie. Wie wird etwas erreicht? Wie gelangt man dorthin? Wie kann ich das oder das jene tun? Die Weisheit zeigt auf, wie etwas erreicht werden kann. Also Weisheit gibt Aufschluss darüber, wie wir dorthin kommen. Sie gibt uns eine Richtung vor. Sie zeigt uns die Richtung. Weiter kann man eigentlich sagen, dass Weisheit Wissen oder Erkenntnis ist, das richtig angewandt wird. Mit Weisheit können wir das Wissen richtig nutzen. Weil mit Weisheit können wir die Erkenntnis oder das Wissen richtig nutzen. Es zeigt uns auf, wie es richtig genutzt werden kann. Also Weisheit hat diese Funktion, wie ich gesagt habe, wie etwas genutzt werden kann. Sprüche 15, Vers 2. Die Zunge der Weisen macht die Erkenntnis angenehm. Der Mund der Toren spuckt nur Torheit aus. Die Zunge der Weisen, die macht die Erkenntnis oder das Wissen angenehm. Weil die Weisheit dabei hilft, wie wir das Wissen oder die Erkenntnis richtig anwenden können. Und ich habe die Frage gestellt, okay, wie würden wir heutzutage einen weisen Mann definieren? Natürlich, ein weiser Mann würden wir so definieren, anhand dessen, was er sagt. Sagen wir, boah, das ist ein weiser Mann, der hat echt viel Weisheit. Oder wie auch ein Mann handelt. Wir sagen oftmals, boah, der hat weise gehandelt. Der hat weise gehandelt. Der war weise, der hat weise Entscheidungen getroffen, weil die Weisheit Aufschluss darüber gibt, wie gehandelt wird. Und eine bestimmte Geschichte, die wir uns kurz anschauen möchten, ist Apostelgeschichte 15, wo ein Wort der Weisheit meiner Meinung nach auftritt. Und zwar ist es Apostelgeschichte 15 und wir lesen hier, dass eine Streitfrage aufgetreten ist unter den Aposteln und den Jüngern, ob sich die Heiden, also die Heiden, die sich bekehren, ebenfalls nach dem Gesetz von Mose beschneiden lassen müssen. Und es wird beschrieben, dass Paulus und Barnabas einen nicht geringen Wortwechsel mit ihnen hatten über diese Streitfrage. Es wird extra beschrieben, dass es ein nicht geringer Wortwechsel war. Also ich glaube, da ging es richtig ab. Es war nicht so, ja, wir lesen Apostelgeschichte 15, wir denken, ja, okay, die haben jetzt so ein bisschen argumentiert, sollen die sich beschneiden lassen oder sich nicht beschneiden lassen. Nee, wir müssen verstehen, dass die jüdische Kultur, das war das Gesetz Mose, dass man sich beschneiden lassen musste. Das waren wirkliche Argumentationen und wirkliche Diskussionen darüber. Und weil sie so einen Wortwechsel hatten, Paulus und Barnabas mit anderen Gläubigen, sollten sie nach Jerusalem gehen, um diese Frage zu beantworten. Und auf dem Weg zählten sie die Heiden, die sich bekehrt hatten, um auch Fakten zu liefern. Hey, schaut mal, wie viele Heiden sich bekehrt haben. Und dann treten sie vor den Aposteln auf, vor Petrus auf und auch die Sekte der Pharisäer traten dort auf, die sich bekehrt haben und haben gesagt, nein, man muss sich beschneiden, weil sie noch geprägt waren von dem Gesetz Mose. Die Pharisäer, die sich bekehrt haben, die hatten noch immer das Gesetz Mose vor sich und wollten danach leben. Und dann lesen wir als erstes, dass Petrus die Heiden verteidigt und Petrus spricht sich dafür aus, dass die Heiden sich nicht beschneiden lassen müssen, sondern dass sie sich nicht noch ein extra Joch auflegen lassen müssen. Und während dieser ganzen Fragerei und Diskussion ergreift der Jünger Jakobus das Wort und erhält ein Wort der Weisheit durch den Heiligen Geist, das richtungsweisend war. Er beantwortet die Frage, wie mit dieser Situation umgegangen wird. Er beantwortet die Frage, wie sie diese Lösung für dieses Problem oder für die Diskussion finden. Und Jakobus zitiert die Bibelstelle aus Amos 9, wo beschrieben wird, dass die übrigen Nationen, also die Heiden, nach dem Herrn fragen werden und ihn finden werden. Und er zitiert Amos 9 und sagt dann, ja, der Prophet Amos hat schon darüber geschrieben, dass selbst die Heiden nach dem Herrn fragen werden und ihn finden werden. Und weiter sagt er dann, wie mit den Heiden umgegangen werden muss. Also er sagt, dass die sich bekehrt haben, sie sollen sich vor Dingen fernhalten, wie die Verunreinigung durch Götzen, Unzucht und sie sollen sich von ersticktem Blut fernhalten. Also Jakobus sagt, hey, Amos hat vorausgesagt, dass sich die Heiden bekehren werden. Warum sollen wir ihnen jetzt noch ein zusätzliches Joch auflegen? Das Einzige, was sie nicht machen dürfen, ist, sie dürfen sich nicht in Unzucht hingeben, sie dürfen sich nicht dem Götzendienst hingeben und sie dürfen sich nicht dem erstickten Blut hingeben. Und Jakobus erhielt dieses Wort der Weisheit, das richtungsweisend war, weil es hat Antwort darauf gegeben, wie dieses Problem gelöst wird. Das Wort der Weisheit, das brachte Folgen und auch Resultate mit sich. Als erstes wurde Gottes Absicht offenbart. Durch das Wort der Weisheit wurde Gottes Absicht offenbart. Denn Gottes Absicht war es, dass sich ebenfalls die Heiden bekehren. Dass sich ebenfalls die Heiden, oder dass die Heiden ebenfalls das Vorrecht haben, sich bekehren zu dürfen. Und Gottes Absicht war, dass diese Heiden auch nicht eine zusätzliche Last auf ihr Leben bekommen durch das Gesetz Mose, dass sie nicht ein unnötiges Joch auferlegt bekommen, sondern seine Absicht war es, dass die Heiden sich für Jesus entscheiden und sich von diesen Dingen fernhalten, die Jakobus aufgezählt hat. Als zweites brachte das Wort der Weisheit Harmonie und Einheit. In drei Stellen lesen wir, dass es den Aposteln und den Ältesten als gut erschien. Vers 22, da schien es den Aposteln und Ältesten mit der ganzen Gemeinde gut. Nachdem Jakobus diese Worte gesagt hat, dann sagen die Apostel und die ganze Gemeinde, das erscheint uns als gut. Das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Das erscheint uns als gut. Vers 28 geht sogar noch weiter. Da sagt er, denn es schien dem Heiligen Geist und uns gut. Er geht sogar eine Stufe weiter, nicht nur den Aposteln und der Versammlung, sondern dem Heiligen Geist und uns schien es gut, wie wir damit weiter fortfahren. Und in Vers 25 schreibt Lukas, schien es uns in Einmütigkeit gut, euch Männer zu erwählen und zu senden. Also wir sehen, dass aufgrund dieses Wortes der Weisheit, Einheit und Harmonie in der Gemeinde oder in der ersten Gemeinde entstanden ist. Die Frage der Beschneidung, wie ich schon gesagt habe, das war nicht eine kleine Frage, das war eine sehr große Frage. Das war eine sehr, sehr entscheidende Frage. Aber das Wort der Weisheit brachte Harmonie und Einheit unter den Gläubigen. Und als drittes brachte das Wort der Weisheit eine Richtungsweisung. Das Wort der Weisheit zeigte auf, wie damit umgegangen werden soll. Es gab die Richtung an. Sie wussten jetzt durch das Wort der Weisheit, wie sie damit umgehen und wie sie das Wissen, was sie besitzen, auch nutzen können. Und es ist sehr interessant, weil dieses Wort der Weisheit wirklich die Richtung vorgibt. Und auch in unserem Leben, wenn wir die Gabe oder das Wort der Weisheit als Gabe betrachten, dann ist es wirklich eine Richtungsweisung. Es ist ein Wort, eine Richtungsweisung, wie wir mit etwas umgehen können, wie wir mit einem Problem umgehen können, wie wir mit einer Situation umgehen können. Denn oftmals fragen wir nach Lösungen, oftmals fragen wir oder befinden wir uns in einem Problem und wir fragen nach Lösungen. Und auf einmal erhalten wir vielleicht ein Wort, auch durch jemanden, durch einen Bruder, durch eine Schwester, oder selbst durch das Wort an sich einfach. Und es ist wirklich ein Wort der Weisheit und es zeigt uns auf, wie wir richtig handeln sollen. Also die Weisheit ist richtungsweisend, die Erkenntnis oder das Wissen ist informativ. Das Erkenntnis, das Wissen, es liefert uns übernatürliche Informationen über Dinge, die man nicht wusste und die unmöglich sind, von sich selbst zu erlangen. Übernatürliche Informationen über Dinge, die man nicht wusste und unmöglich zu erlangen sind. In Daniel 2 lesen wir, dass Nebukadnezar einen Traum hatte und er hat seine ganzen Berater zu sich geholt und hat gesagt, wenn ihr den Traum nicht auslegen könnt, dann werdet ihr alle sterben. Und als Daniel es gehört hat, auch er war davon betroffen, ging er ins Gebet und fragte Gott, Gott, schenkt mir Erkenntnis, schenkt mir Wissen, damit ich diesen Traum deuten kann. Und er selbst bekam eine Vision oder bekam einen Traum in der Nacht und konnte den ganzen Traum von Nebukadnezar deuten und ihm sagen, was er geträumt hat. Aus menschlicher Sicht war das unmöglich, dass er wissen konnte, was Nebukadnezar geträumt hat. Denn Nebukadnezar hat keinem gesagt, was er geträumt hat. Er hat gesagt, ihr müsst mir auslegen, was ich geträumt habe. Ihr müsst mir auslegen, was ich gestern Nacht geträumt habe. Aber Daniel empfing diese Erkenntnis durch den Geist und hatte Zugang zu etwas Übernatürlichem, was er selber nicht schaffen konnte, sondern der Geist in ihm. Erkenntnis oder Wissen ist das sogenannte Was. Also wir haben uns angeschaut, Weisheit ist das sogenannte Wie und Erkenntnis ist das sogenannte Was. Also es ist die Information, es ist das Wissen. In Matthäus 9, 1 bis 8 lesen wir von der Heilung eines Gelähmten, als die Freunde den Gelähmten zu Jesus bringen. Und Jesus sagt sogar zu ihm, deine Sünden sind dir vergeben, steht in Vers 4, Jesus erkannte die Gedanken der Pharisäer. Jesus erkannte die bösen Gedanken. Obwohl sie nichts gesagt haben, erkannte er die bösen Gedanken der Pharisäer. Matthäus 12, 22 bis 37 lesen wir von der Heilung eines Besessenen. Und auch in Vers 25 steht, dass Jesus die Gedanken der Pharisäer erkannte oder die Lästerung der Pharisäer erkannte. Oder Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen, die Samariterin. Jesus hatte Wissen über diese Frau, die ein normaler Mensch, die wir als normale Menschen nicht haben könnten, sondern es war etwas Übernatürliches. Es war etwas Übernatürliches. Eine Geschichte, die ich gelesen habe in der Vorbereitung, die mich sehr berührt hat, ist die Berufung der Jünger oder Berufung von Nathanael. Und dies ist eine Geschichte, ist ein Beispiel für die Erkenntnis. Wir lesen in 1. Johannes 1 von der Berufung der ersten Jünger, dass Petrus berufen wurde, dass Philippus berufen wurde. Und Philippus erzählte Nathanael, hey, wir haben den gefunden, wovon geschrieben steht, dass er unser Heiland ist. Wir haben den gefunden, wovon geschrieben steht, dass er der Retter ist, dass der Erlöser ist. Nathanael sagt, okay, was kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Und Jesus begegnet diesem Nathanael und sagt ihm, wow, oder sagt nicht wow, aber sagt, ein Mann ohne Falsch. In Versen davor sagt er, ein wahrhaftiger Mann ohne Falsch, ein Mann, der nicht sündhaft war, sondern der gerecht lebte. Und dann sagt Nathanael in Vers 48 bis 49, woher kennst du mich? Jesus antwortete ihm, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Meister, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus hatte eine Erkenntnis oder ein Wissen darüber, wo Nathanael davor gewesen ist. Und er konfrontierte Nathanael damit und sagte, hey, bevor Philippus zu dir kam, weiß ich, dass du am Feigenbaum warst und ich habe dich gesehen. Das zeigt diesen Charakter von dieser Erkenntnis, das zeigt diesen Charakter von diesem Wissen, dass es übernatürlich ist, dass es nicht etwas Menschliches ist, sondern dass es etwas Übernatürliches ist. Und eine weitere Geschichte in der Neuen Testament, der Apostelgeschichte, ist auch eine sehr, sehr bekannte Geschichte, und zwar die Geschichte von Hananias und Sapphira. Wir lesen in Apostelgeschichte 4, dass keiner von den Aposteln Mangel hatte, weil sie alles verkauft. Sie haben ihr Hab und Gut, ihr Acker, ihre Häuser verkauft und sie gaben das Geld der Gemeinde und jedem wurde gegeben, das, was er braucht. Also jeder hatte genug, es war kein Mangel. Doch wir lesen von Hananias und Sapphira, dass sie ebenfalls ein Gut hatten. Und sie verkauften dieses Gut und aufgrund der Liebe zum Geld behielten sie ein Stück von diesem Ertrag. Und sie wollten es so aussehen lassen, als hätten sie alles gegeben. Sie wollten den Aposteln zeigen, hey, wir geben alles. Wir haben auch alles verkauft und wir geben dir alles. Wir geben euch alles, der Gemeinde. Was sie suchten es Ansehen vor den Menschen. Sie suchten es Ansehen vor den Menschen. Sie wollten gut dastehen vor den Menschen und sagen, hey, auch wir haben alles verkauft. Schaut mal, was wir für gute Christen sind. Auch wir haben alles aufgegeben. Aber Paulus erhält eine Erkenntnis. Er erhält ein Wort Erkenntnis und erhält diese Erkenntnis, dass Hananias und Sapphira ihn eigentlich oder den Geist Gottes betrogen haben. Petrus. Petrus erhielt diese Erkenntnis, dass er ein Betrug war gegenüber dem Geist Gottes. Und er konfrontiert Hananias und er fällt tot um. Und er konfrontiert später Sapphira und auch sie lügt und auch sie fällt tot um. Und hier können wir sehen, dass Petrus ein übernatürliches Wort der Erkenntnis erhalten hat. Und dieses übernatürliche Wort der Erkenntnis hatte Auswirkungen. Und zwar hat es zwei besondere Auswirkungen. Als erstes hat es die Auswirkung, dass die Gemeinde vor Heuchlerei und Sünde bewahrt wurde. Und es führte zu einer Überführung der Gläubigen und der Nichtgläubigen. Also aufgrund des Wortes der Erkenntnis wurde die Gemeinde vor Sünde bewahrt, wurde die Gemeinde vor Sünde behütet. Denn damals war die Präsenz des Heiligen Geistes so da, dass da kein Raum für Sünde war. Und vor allem Sünde gegen den Heiligen Geist. Es war kein Raum, dass Gottes Gegenwart, Gottes Geist war so präsent und es war so eine heilige Gegenwart dort, dass da kein Raum vor Sünde war. Und das Wort der Erkenntnis behütete die Gemeinde vor der Sünde, vor der Verunreinigung. Und zweitens, es überführte die Gläubigen und die Nichtgläubigen. Apostelgeschichte 5, Vers 11. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Also auch über alle Mitmenschen kam eine große Furcht. Also wir haben uns jetzt besonders angeschaut, was bedeutet Weisheit, was bedeutet Erkenntnis und Wissen. Aber ich habe anfangs gesagt, dass das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis häufig auch zusammen funktionieren. Das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis arbeiten oftmals zusammen. Wir kennen die Geschichte in 2. Samuel 12, 1 bis 15, wo der Prophet Nathanael David konfrontiert mit der Sünde. Nathanael geht zu David und konfrontiert David und erzählt ihm ein Gleichnis, erzählt eine Geschichte von einem reichen Mann, der viele Schafe hatte und ein Mann, der nur ein einziges Lamm hatte. Und der reiche Mann nahm sogar das einzige Lamm des Armen weg, um einen Gast zu bewirten. Und als David das hört, dann ist er empört und sagt, boah, dieser reiche Mann, der muss bestraft werden. Und dann konfrontiert Nathanael und sagt, David, du bist der Mann. Nathanael macht ihm klar, dass durch seinen Ehebruch mit Bathseba und den Mord an Uria, dass er gesündigt hat. Und Nathan verkündet das Unheil über Davids Haus. David bereut seine Sünde, aber die Strafe, die bleibt bestehen. Die Strafe bleibt bestehen. Und hier können wir sehen, wie das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis zusammenwirken. Er empfing die Erkenntnis, er empfing, dass David gesündigt hatte. Er empfing das was, er empfing die Informationen, was passiert ist. Und zwar, dass David Ehebruch begangen hat. Und er geht zu David und Nathan erzählt ihm dieses Gleichnis in einer Art und Weise, die einfach nur von Weisheit geprägt war. Und zwar, wie erzählt er das? Er erzählt es in einem Gleichnis mit dem armen und mit dem reichen Mann. Also wir können sehen, dass das Wort der Erkenntnis und das Wort der Weisheit zusammenwirken. Das Wort der Erkenntnis ist das Was, es liefert die Information, und das Wort der Erkenntnis zeigt, wie es angewendet wird oder wie es richtig ausgelegt wird. Also wir können sehen, dass es ein Zusammenwirken vom Wort der Weisheit und dem Wort der Erkenntnis gibt. Und wir kommen langsam zum Schluss, aber wie kann ein Wort der Weisheit und Erkenntnis empfangen werden? Es gibt natürlich auch viel, viel mehrere Wege, aber ich habe mir jetzt mal 4 Wege rausgesucht. Als erstes kann es durch Träume geschehen. Daniel 2, als er diese Erkenntnis bekommen hat über den Traum von Nebukadnezar. Es kann durch Visionen geschehen. Apostelgeschichte 10, als Petrus die Visionen über die unreinen Tiere hatte. Es kann durch Gottes persönliches Reden passieren, was wir auch akustisch hören können. 1. Könige 19, Vers 12, Elia am Berg Horeb. Es kann durch das Wort Gottes persönlich geschehen, wenn wir es lesen. Die Emos-Jünger, als sie mit Jesus gelaufen sind, sagten sie, es entbrannte in unserem Herzen, dass er uns die Schrift offenbarte. Es war eine Leidenschaft in unserem Herzen, dass er uns die Schrift offenbarte und wir sie verstanden. Und es gibt noch verschiedene andere Wege, wie wir natürlich Worte der Weisheit, Worte der Kenntnis empfangen können. Aber das würde ich sagen, sind so für mich wirklich Hauptpunkte, wie wir Worte der Weisheit und Worte der Kenntnis empfangen können. Und ich glaube auch, dass wir Worte der Weisheit und Worte der Kenntnis auch als Eindrücke empfangen können. Aber wir müssen da sehr vorsichtig sein, weil wir Menschen sind einfach auch gefühlsorientierte Menschen. Oftmals fühlen wir etwas und sagen, okay, vielleicht war das etwas von Gott oder was vom Geist Gottes. Aber es ist einfach nur eine natürliche Reaktion des Körpers. Zum Beispiel, gebe ich euch ein Beispiel, wenn wir Musik hören und die Lichter gehen runter und es wird alles ein bisschen eine schöne Atmosphäre kreiert, automatisch fühlen sich die Menschen viel wohler und sagen, wow, ich spüre Gottes Gegenwart. Und es kann sein natürlich, aber oftmals ist es vielleicht gar nicht so. Vielleicht ist es einfach nur die Einwirkungen auf den Körper, die dieses Gefühl vermitteln, dass du denkst, okay, wow, das ist jetzt Gottes Gegenwart. Es gab ein Experiment, was für Auswirkungen Musik auf den Körper hat. Musik hat so eine gewaltige Auswirkung auf den Körper und auch auf die Gefühle und auch auf die Wahrnehmung des Menschen. Also ich glaube auch, dass Eindrücke von Gott sein können. Ich habe es persönlich auch erlebt, wie Leute was für mich hatten. Aber bei Eindrücken muss man sehr vorsichtig sein und immer prüfen, ob es wirklich auch vom Geist Gottes ist oder ob es nur deine eigene Wahrnehmung ist oder deine eigene Intuition ist. Was können wir machen? Wir müssen verstehen, dass der Geist Gottes der Ursprung der Gabe ist. Und der Geist Gottes schenkt die Gabe oder teilt die Gabe aus, wie er es möchte. 1. Korinther 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Der Geist Gottes ist der Ursprung der Gabe. Der Geist Gottes gibt uns die Gaben. Nicht wir suchen uns die Gabe aus, die wir bekommen, sondern der Geist Gottes teilt es zu, wie er es will, wie er es für richtig hält. Weil der Geist Gottes über uns steht. Mit unserem menschlichen Verstand denken wir vielleicht, okay, dir würde die Gabe der Prophetie gut passen, mir würde die Gabe des passen. Aber der Geist Gottes sieht viel, viel mehr. Der Geist Gottes steht über unserem Verstand. Und er weiß, für wen die richtige Gabe ist. Als zweites, was wir machen können, ist, aktiv uns auszustrecken und auch zu streben nach der Gabe. 1. Korinther 14,1 schreibt Paulus, strebt nach der Liebe, bemüht euch aber um den geistlichen Gaben am meisten, aber dass ihr weissagt. Paulus schreibt hier, dass wir uns bemühen sollen, dass wir uns ausstrecken sollen nach den geistlichen Gaben. Am meisten natürlich nach der Prophetie, weil sie der Gemeinde am stärksten dient, weil die Auslegung der Prophetie und die Prophetie der Gemeinde am stärksten dient. Aber wir sollen uns trotzdem auch nach den Gaben ausstrecken. Also wir haben auch einen Teil, wir dürfen uns auch ausstrecken und sagen, Gott, ich möchte deine Gaben empfangen, ich möchte die richtigen Gaben empfangen, die du für mich hast. Ich möchte nicht einfach nur in die Gemeinde gehen, sondern ich möchte mich auch ausstrecken, aktiv danach ausstrecken und auch dafür beten und auch dafür fasten. Ein Pastor hat es mal so verwendet, dieses Bild, wenn wir uns die Gaben vorstellen wie etwas Kostbares, etwas Goldenes, dann werden wir es nicht einfach nur jemandem hingeben, bei dem wir wissen, dass es in den Dreck ziehen wird. Nein, wir werden diese Gaben nur jemand oder das Gold jemandem nur geben, wenn wir wissen, dass er damit sorgfältig umgeht. Und der Geist Gottes ist ebenfalls so. Er wird uns nicht eine geistliche Gabe, eine heilige Gabe geben, wenn wir damit nicht umgehen können. Aber auf der anderen Linie ermutigt uns das Wort, dass wir uns ausstrecken sollen nach den Gaben, dass wir uns ausstrecken. Und in diesem Prozess der Ausstreckung, in diesem Prozess der Hingabe werden wir gereinigt, werden wir bereit gemacht, dass wir diese Gaben empfangen können. Und was können wir noch machen als letztes? Wenn wir persönlich so ein Wort der Erkenntnis oder ein Wort der Weisheit empfangen oder jemand anderes das für uns hat, dann sollen wir prüfen, ob dieses Wort im Einklang mit Gottes Wort ist. 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Oder Galater 1, Vers 8. Aber auch wenn ihr oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist als das, das wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Worte der Kenntnis und Worte der Weisheit, die werden niemals gegen das festgeschriebene Wort Gottes gehen. Worte der Kenntnis oder Worte der Weisheit, die werden niemals gegen das Wort Gottes gehen. In Timotheus lesen wir, dass die Schrift, alle Schrift eingegeben ist von Gott und inspiriert ist von Gott. Die ganze Bibel, die wir haben, die ist von Gottes Geist inspiriert, von Gottes Geist geschrieben. Und Gottes Geist wird nicht gegen sich reden. Ich sage aber auch, natürlich gibt es Situationen, wo vielleicht ein Wort der Kenntnis oder ein Wort der Weisheit spricht und wir finden jetzt keine direkte Stelle in der Bibel. Wir leben in anderen Zeiten, wir haben andere Umstände, wir haben andere Geräte oder sage ich mal, wir haben andere Umstände einfach wie zur damaligen Zeit. Aber wir können trotzdem immer wieder das Wort prüfen. Wir können trotzdem ins Gebet gehen und prüfen, okay, ist es von dir, Gott, auch wenn die Person etwas für mich hat, ist es von dir? Und wir werden es auch merken, mit der Zeit wird man es merken, ob es wirklich von Gott ist oder ob es nicht von Gott ist. Wenn jemand kommt und er euch sagt, eine Person, die ihr nicht kennt, und er euch sagt, hey, ich glaube, Gott hat mir echt gerade eine Erkenntnis gegeben, dass du mein Mann wirst, dass du meine Frau wirst, dann renn lieber weg, weil das nicht von Gott ist. Und bei mir ist es so, wenn ich etwas empfange, dann prüfe ich das, dann gehe ich ins Gebet und sage, Gott, ist es von dir? Zeig mir das. Und oftmals empfange ich dann einen Frieden oder finde eine Stelle in der Bibel, die diese Thematik beschreibt und ich sage, okay, Herr, ich weiß, dass das von dir ist. Ich weiß, dass das, was die Person vielleicht für mich hatte, von dir ist. Und wir wissen es ja auch, wenn eine Person ein Wort der Weisheit für uns hat und es perfekt passt in unsere Situation und es direkt uns perfekt zeigt, in welche Richtung wir gehen müssen oder was wir für eine Entscheidung treffen müssen, hey, dann passt es wie die Faust aufs Auge. Aber wir sollen nicht nachlässig sein, das Wort zu prüfen. Und ich möchte zusammenfassen, wir wollen gleich ins Gebet gehen. Also das Wort der Weisheit, das ist richtungsweisend. Das Wort der Weisheit ist das sogenannte Wie. Und das Wort der Kenntnis oder das Wort des Wissens ist das sogenannte Was. Und wir als Christen, wir brauchen Worte der Kenntnis. Wir brauchen Worte der Weisheit. Paulus erwähnt diese zwei Gaben als allererstes in den Korintherbriefen. Und häufig sind die Sachen, die jemand zuerst sagt und auch zuletzt sagt, wichtige Sachen. Bei uns, die Dozenten sagen immer so, ihr müsst die erste Vorlesung müsst ihr aufpassen und die letzte Vorlesung müsst ihr aufpassen. Zwischendrin seid halt anwesend, aber das, was am Ende ist, da müsst ihr aufmerksam sein. Das, was am Anfang ist, was ich für Informationen und Tipps gebe, da müsst ihr aufmerksam sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns heutzutage auch noch nach diesen Gaben ausstrecken. Und wir wollen jetzt ins Gebet gehen. Wir werden jetzt aufgrund der Zeit kein Lied mehr singen, aber lasst uns gemeinsam aufstehen. Wir möchten jetzt wirklich ins Gebet gehen. Und mein Herzenswunsch ist es, dass wir nicht nur jetzt diese Lehrreihe über Geistesgaben haben, dass wir jetzt nicht nur diese Lehrreihe uns anschauen und uns lernen, was wir über Geistesgaben wissen können oder erlangen können, sondern mein Wunsch ist es, dass jeder einzelne von uns anfängt, sich danach auszustrecken. Mein Wunsch ist es, dass jeder einzelne von uns sich ausstreckt und sich dem Geist Gottes hingibt und auch bittet, Geist Gottes, was für Gaben willst du mir geben? Was für Gaben willst du mir geben? Ich bin es satt, einfach nur dieses Leben zu leben, in die Gemeinde zu gehen, Sonntag für Sonntag, Mittwoch für Mittwoch. Nein, ich möchte erleben, was du alles vorbereitet hast. Wir lesen 1. Korinther 2, dass kein Auge je gesehen hat und kein Ohr je gehört hat, was Gott vorbereitet hat für die, die ihn lieben. Es gibt so viel, was wir noch erleben können. Aber oftmals, und das spreche ich in erster Linie zu mir, geben wir uns zufrieden mit dem, was wir sind, geben wir uns zufrieden mit dem Zustand, in dem wir uns befinden und sagen, ja, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, es läuft doch alles gut. Aber Gott möchte sehen, dass wir uns auch ausstrecken danach, dass es uns etwas Kostbares ist. Und ich möchte nur noch zurückgreifen zu der Prophetie, die ich anfangs gesagt habe, durch unseren Bruder Junika. Er hat gesagt, wenn wir beten, dann wird Gott diese Tür öffnen. Wenn wir beten, dann wird Gott diese Vitrine öffnen. Das liegt an uns. Gott ist bereit, Gott möchte geben. In Lukas 11 lesen wir, dass Gott seinen Geist gerne geben möchte, wenn wir darum bitten. Und Gott möchte seine Gaben geben. Gott möchte uns ausrüsten als Gemeinde, genau ganz besonders in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Aber wir müssen auch darum bitten. Wir müssen uns danach ausstrecken. Und lasst uns jetzt die nächste Zeit im Gebet, lasst uns wirklich vor Gott kommen. Uns wirklich ihm neu ausstrecken und diese Zeit, die wir uns jetzt befinden, ganz bewusst auch ihm hingeben und sagen, Herr Jesus, die nächste Zeit möchte ich ganz bewusst dafür beten, für die Geistesgaben, möchte ich ganz bewusst dafür beten, dass du deinen Geist neu ausgießt über mich.